Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gesagt, dass die Zeit rast und das wird sich auch im neuen Jahr wohl nicht ändern, denn wir haben schon morgen wieder Monatsende. Wir hier am Gerät sind Pastor Peter und seine Ehefrau Conny und wir freuen uns, dass wir heute das Wort predigen dürfen, dass wir das Wort bringen dürfen, damit es im Internet steht und ja, gehört wird, dass Gott gehört wird, dass wir sein Wort unter die Menschen bringen und dass wir Jesus Christus als seinen Sohn, der für uns gestorben ist, für alle gestorben ist, groß machen. Dass wir die Welt erreichen, das ist unser Ziel mit dieser Botschaft, die wir ins Netz setzen. Und wir vertrauen auf Gott, dass er die richtigen Leute dazu führt, diese Botschaft zu hören.
Amen.
Wir werden uns heute mit dem Römerbrief befassen, mit einem Kapitel mit Versen aus dem Kapitel 5 des Römerbriefes. Und der Römerbrief ist ja nicht so ganz einfach und wir werden trotzdem versuchen, mit Hilfe des Heiligen Geistes es verständlich aufzuzeichnen. Ich habe einen Vers heute Morgen gehört, der im 1. Korinther 8 steht. Und zwar sind es zwei Verse, die Verse 2 und 3, und die möchte ich eigentlich vorweg vorlesen. Wenn jemand etwas auf sein Wissen sich einbildet, weiß er noch gar nichts, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Das heißt, Gott kennt uns mit all unseren Fehlern und weiß auch, dass wir immer weiter in seinem Wort graben sollen. Und ich nehme für mich nicht in Anspruch, alles zu wissen. Ich habe viel gelernt, viel durch den Heiligen Geist erläutert bekommen. Aber ich merke auch, dass es immer noch Dinge gibt, die neu sind und wichtig sind und die Zusammenhänge daraus eben wichtig sind. Und um diese Zusammenhänge wollen wir uns heute auch ganz besonders kümmern. Wir haben ja verschiedene Dekaden, die wir einfach betrachten wollen. Wenn wir an Adam und Eva, jetzt fängt er wieder mit Adam und Eva an, wenn wir auf Adam und Eva schauen und auch auf Kain und Abel, dann ist das die Zeit, wo kein Gesetz bestand. Ich habe mich früher mal gefragt, warum ist eigentlich der Kain nicht zum Tode verurteilt worden? Ja, es ging ja nicht, es gab ja kein Gesetz. Und wenn wir dann sehen, dass wir eigentlich sehen, dass das ungestraft abging, ist es nicht ganz richtig, denn Gott hat schon hingeschaut und er hat reagiert. Er hat zum Beispiel Adam und Eva aus dem Paradies verwiesen und dem Kain hat er gesagt, du musst jetzt im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen. Er hat den Acker verflucht. Und dann hat er ihm gesagt, ja, du musst jetzt sehen, wie du zurechtkommst. Und sagt er, das ist aber ein schweres Los. Und wenn ich jetzt umeinander gehe, wird mich jeder erschlagen, weil er ja weiß, dass ich meinen Bruder getötet habe. Und da sehen wir schon die Gnade Gottes. Gott sagt zu ihm, ich werde deinen Tod, wenn dich jemand erschlägt, siebenfach sühnen. Und das, finde ich, ist schon ein Gnadenbeweis Gottes. Und wenn wir jetzt, denkt daran, ich werde auf die Gnadenzeit kommen, da ist das wieder Thema. Genau das ist ja das Thema. Wir werden aber inzwischen dann noch die Zeit des Gesetzes haben. Da wurde das Gesetz errichtet, um den Menschen zu zeigen, das ist falsch. Aber nehmen wir mal einfach einen konstruierten Fall. Jemand hat einen Führerschein in Holland und der fährt nach Deutschland und beginnt hier eine Tat, die ihn dazu oder die den deutschen Staat dazu veranlasst, ihm die Fahrgenehmigung zu entziehen. Dann ist hier in Deutschland das Fahrverbot gültig, aber in Holland darf er weiterfahren mit dem Führerschein, der ja in Holland ausgestellt ist. Und so müssen wir das Beispiel auch sehen für das Gesetz. Es war für die Israeliten anwendbar, aber nicht für die Heiden. Und ich nicke mit dem Kopf. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Das Gesetz ist ein Gesetz, das Mose für sein Volk bekommen hat. Und deshalb musste etwas passieren. Beide Dekaden hat Gott natürlich fest im Blick gehabt. Aber Gott musste etwas tun, um etwas Besseres zu bringen. Und das ist der neue Bund, gegründet durch Jesus Christus. Das ist das Gnadenzeitalter. Und da wollen wir uns heute drauf konzentrieren. Und wenn wir Titel für die heutige Predigt oder Überschriften sehen wollen, dann geht es um Glaubensgerechtigkeit. Ein Wort, was ganz schwer zu verstehen ist. Conny? Es ist schwer. Glaubensgerechtigkeit. Wie werde ich gerecht? Wie werde ich glaubensgerecht? Das ist etwas, womit wir uns heute beschäftigen wollen, obwohl wir das Thema auch nur streifen können. Und dann ist unter diesem Titel auch wieder eine neue Überschrift, die Gaben der Gnade. Und das ist etwas, was wir heute in den Vordergrund stellen. Und wir haben dazu den Römerbrief, und zwar Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und Conny wird uns jetzt diese Verse aus der Lutherbibel vorlesen.
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Ja, danke, Herr. Interessant, der uns gegeben ist. Das ist ein Zusatz von Luther, das ist in der Urfassung nicht vorhanden. Luther hat es, das ist gut gemeint und richtig, aber in der Urfassung ist es nicht da, der uns gegeben ist. Aber das ist auch wichtig, dass Luther das sagt. Vorschalten möchte ich etwas, was uns auch schon in der Bibel gegeben ist an anderer Stelle, und zwar das Bild der Erlösung. Wo taucht das auf? Das Bild der Erlösung taucht auf in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist ein Mensch, der in die Welt geht, der Gott, der den Vater ignoriert und lauter böse Dinge macht, alles verprasst, und dann geht es ihm immer schlechter, und am Ende hat er Hunger. Er kann nämlich nicht mal das essen, was die Schweine zum Fressen bekommen. Das wird ihm sogar verwehrt. Und dann entdeckt er sich, oh, ich habe ja noch einen Vater. Und der Vater, der nimmt ihn mit offenen Armen auf. Wir kennen das alle. Darauf wollte ich jetzt nicht speziell zu sprechen kommen, nur allgemein. Und der Vater gibt ihm neue Kleider, Festtagskleider, und er steckt ihm einen Ring an den Finger. Und dieser Ring, den er an den Finger gesteckt bekommt, ist der Ring der Erlösung. Und dieser Ring hat 8 Edelsteine. Und diese 8 Edelsteine, die im Ring der Erlösung sind, die hat Conny uns gerade vorgelesen. Die sind nämlich in Römer 5, in den Versen 1 bis 5 vorhanden. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Der Ring der Erlösung, der uns ja auch gegeben ist. Wir sind ja auch die, die draußen waren. Wir sind die, die draußen gestanden haben. Wir sind die, die fern von Gott waren. Und dann, ja, dann ist etwas passiert. Und das lesen wir in Vers 1 bitte nochmal, Conny. Wir wollen jetzt die Verse einzeln nochmal betrachten und die einzelnen Edelsteine ausgraben.
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Paulus schreibt, wir sind gerecht geworden, gerechtfertigt. Und er schreibt wir. Er schreibt an Christen in Rom und er macht sich eins mit ihnen. Und das symbolisiert auch, dass der Leib Christi damit gemeint ist. Und nun, das ist etwas, was da ausgesagt wird, dass alles Vorherige erstmal ausgrenzt. Da sind wir alle schuldig gewesen. Denn wir haben alle fern von Gott nicht das getan, was Gott
wohlgefällt,
worüber er sich an uns freut. Und das muss ja nicht gerade sein, dass wir jemand ermordet haben, wie der Kain. Aber wir haben sicher Dinge getan, die Gott nicht so unbedingt gefallen haben. Und jetzt kommt etwas, wo wir wie der verlorene Sohn zum Vater kommen Und der Vater, der nimmt uns auf. Und dieser Moment ist die Lebensübergabe von uns, dass wir bekennen, Herr, du bist unser Herr, Christus, Jesus Christus, du bist unser Herr. Du bist für uns in Golgatha gestorben, du bist auferstanden. Wir bekennen unseren Glauben und wir bitten ihn, dass er unsere Sünden vergibt. Und in dem Moment sind wir gerechtfertigt. Wir sind gerecht geworden. Das ist ein Wandel, das ist etwas, was vollzogen ist. Und das ist ein, sozusagen ein neues Leben des Gerechtfertigten. Das beginnt dann. Und das erste Anzeichen, der erste Edelstein, der dann sichtbar wird, ist der Friede mit Gott. Hier haben wir keine Qualitätsänderung des Menschen. Es ist noch gar nichts eingetreten. Es ist vor allem das Verhältnis zu Gott, was hier im Vordergrund steht. Der Mensch ist in dem Moment noch eben mit seinen Gedanken vielleicht ganz woanders. Aber es ist etwas passiert. Gott hat uns in dem Moment für gerecht erklärt. Und dazu werden wir noch mehr hören. Und das ist kein Gefühl, sondern das beschreibt ein neues Verhältnis. Der Friede ist nicht mein Friede, sondern es ist Gottes Friede. Wir haben Frieden. Es ist Frieden gemacht von Gott. Und wenn wir dazu den Epheserbrief 2,14 lesen, was wir jetzt nicht vorlesen werden, dann sind diese beiden Aussagen in der Person von Jesus Christus zusammengefasst. Er ist unser Friede. Das ist der Friede mit Gott. Durch ihn, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch seine versöhnende Tat ist Friede gemacht worden. Und das ist die Rechtfertigung. Und die führt zum Frieden. Und das ist so schwer zu verstehen. Das müssen wir einfach auch an uns spüren, dass bei uns etwas passiert ist. Und das ist ein Zeichen echter Lebensübergabe. Wenn du das spürst in dir, dann weißt du, dass du Kind Gottes bist. Und das ist wichtig, dass du das weißt und nicht nur einfach etwas gesagt hast, was vielleicht gar nicht ins Herz gefallen ist. Also, wir haben Frieden mit Gott, der erste Edelstein. Der zweite und der dritte, die sind im Vers 2 zu finden. Und Conny liest uns den Vers 2 vor.
Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird.
Aha, zwei Edelsteine. Jesus Christus hat Frieden gemacht zwischen Gott und uns, haben wir gesagt. Steht im Wort. Und uns und wir, dabei wollen wir auch bleiben, denn Paulus schreibt es ja auch. Und das ist für uns für heute auch genau unser Wir heute, dass wir glauben und dass wir in dieses gewaltige Geschehen mit hineingenommen werden, dass wir auch Teil von diesem Geschehen sind. Und das zeigt uns wiederum und das gibt uns wiederum den zweiten Edelstein, nämlich den Zugang zu Gott, den Zugang zum Thron der Gnade. Und damit ist alles für uns offen. Damit sind die Fenster des Himmels geöffnet. Die Gnade ist sozusagen angezapft durch das, was wir im Vers 2 lesen. Wenn wir mal auf den Zugang noch betrachten im Alten Testament, da war das die Erlaubnis, den Tempel zu betreten. Und was waren dafür Voraussetzungen? Reinigung und Sühne musste vorliegen. Es musste etwas getan werden, dass man nicht beschmutzt und mit Verfehlungen in den Tempel kam. Und das ist grundlegend geändert. Im neuen Bund, im Gnadenzeitalter, ist es nicht notwendig. Der Eintritt zur Gnade Gottes ist geöffnet ohne menschliche Reinheits- und Sühnebedingungen. Das ist ja gerade der Witz, dass wir durch den Eintritt gerechtfertigt werden und rein werden und gerecht werden. In dem Moment geschieht es. In dem Moment passiert etwas bei uns. Und das wird deutlich, indem wir feststellen, wir haben den Zugang zur Gnade. Und dann ändert sich was bei uns im Leben. Und wenn wir jetzt diesen Frieden und den Zugang haben, ist nicht nur Frieden gemacht, sondern wir leben mit diesen Gnadenbeweisen, wie ich schon sagte. Und als Begnadeter rühmen wir uns. Wir rühmen uns über die Freude in der Hoffnung. Wir rühmen uns, und das ist ein Dankgebet, was in der Gemeinde hörbar wird, wenn wir jubeln, wenn wir unseren Lobpreis bringen, wenn wir sagen, danke Herr, und für alles uns an ihn wenden und sagen, wie wunderbar, dass es dich gibt und dass du uns zu dir gezogen hast, Jesus Christus. Wir rühmen uns der Hoffnung, das ist die Freude in der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Und wie ich schon sagte, die Gott geben wird, hat Luther dabei gefügt. Es geht zunächst dabei um die Herrlichkeit Gottes, um seine Ehre, die hervortritt. Okay? Wir sind gar nicht im Vordergrund. Wir sind einfach nur Teil des Ganzen. Gott ist im Vordergrund. Seine Herrschaft, die tritt hervor. Und das ist das Ziel. Nicht zuerst, dass wir errettet werden, sondern dass Gottes Herrlichkeit offenbart wird und dass wir dann anschließend sagen, wir sind mit einbezogen, wir sind in seine Herrlichkeit mit hineingekommen. Gott ist immer als Erster an erster Stelle der Wichtige. Und wir sind die, die uns seiner Hoffnung und der zukünftigen Herrlichkeit rühmen. Das war der dritte Edelstein, Freude in der Hoffnung auf das Zukünftige, was uns noch erwartet. Der vierte Edelstein ist etwas schwer zu verstehen, aber vielleicht gar nicht so ganz angenehm. Den werden wir in Vers 3 ausgraben.
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt.
Rühmen in der Bedrängnis, rühmen im Trübsal heißt es, das ist nicht ganz einfach. Und wenn wir dort zwei Dinge betrachten, dann ist es einmal der Gottesjubel auch in der Bedrängnis, der schwierig ist. Und da geht es nicht um irgendeine Notlage, die wir in unserem Leben haben, sondern es geht ganz einfach durch die Bedrückung und Anfechtung, in die wir kommen, weil wir Christ sind, weil wir Christen sind. Weil die Menschen einfach uns anschauen und sagen, der schon wieder, das will ich aber nicht. Und guck mal, aus den Augen schaut ja Jesus raus und den mag ich erst recht nicht. Und das ist etwas, was uns entgegenschlägt. Habe ich alles schon erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da standhaft zu bleiben und da eben festzustellen, dass wir jubeln in der Bedrängnis. Ich könnte da viele Dinge erzählen, die ich erlebt habe. Und dann geht es natürlich um echte Trübsal, wo wir um seinetwillen in Bedrängnis kommen und dann aber wiederum Zeugnis des Glaubens von seiner Herrlichkeit geben, dass er uns aus dieser Bedrängnis auch wieder herausgeholt hat. Dass wir dann in der Bedrängnis nicht einfach alles hinschmeißen und sagen, Feierabend, Ende, Schluss, ich will mein altes Leben wieder haben. Das ist uns ja jederzeit unbenommen. Sondern, dass wir dabei bleiben und diese Bedrängnis bringt Geduld zum Ausharren. Diese Geduld ist ein Ausharren und ein Blick auf das, was danach kommt. Und danach kommt eben in 5,4,
Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung.
Ja, die Geduld, das ist ein Erprobtsein. Wir werden erprobt und werden gefordert und müssen dann eben sagen, aha, die Geduld ist der fünfte Edelstein im Ring der Versöhnung. Und der sechste ist die Bewährung, gleich danach schon in dem Vers. Beweist die Echtheit unseres Glaubens und den Tiefgang unseres Glaubens. Ist es nur so ein bisschen, so ein paar Fettaugen, die auf der Brühe schwimmen, die bei uns eben nach außen hin sichtbar sind? Oder haben wir wirklich Tiefgang, dass wir sagen, der Glaube ist bei uns fest verwurzelt? Und der Glaube zeigt uns dann auch in dieser Hoffnung, dass wir das noch nicht Sichtbare sehen und ergreifen und sogar dafür jubeln und Gott danken, dass er das, was wir noch nicht sehen, uns zeigen wird. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Denken wir nur an Abraham. Er glaubte da, wo nichts zu glauben war. Das ist einer der fantastischen Bibelverse, die ich kenne. Wenn du nichts zum Glauben hast und trotzdem an Gottes Verheißungen festhältst. Die Indianer haben in der indianischen Übersetzung an der Bibel heißt es, dass der Glaubende kann durch den Horizont sehen. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, wie ein Indianer, wohlgemerkt, das ist nicht indianische Weisheiten mit allen Tricks, die die haben, sondern das ist wirklich eine Übersetzung in das Indianische. Und das ist die Vollendung des Glaubens. Der bewährte Glaube ist der Glaube, der ausharrt bis zum Ende. Und die Wiederkunft Christi, das ist das Hoffnungsgut, was wir haben und daran glauben wir.
Amen.
Und ich möchte einfach dir jetzt etwas einfügen, was mich immer wieder beschäftigt. Echter Glaube wird sichtbar. Der wird eines Tages sichtbar. Und wir haben immer wieder, gerade jetzt in allen Zeitschriften, die wir bekommen, immer wieder von der Endzeit ist da die Rede. Die Endzeit, die mit allen Erscheinungsbildern, die schon dort im Thessalonicher und auch in Matthäus, die Endzeitpredigt von Jesus ist ja dort auch. Und da heißt es, dass die Entrückung stattfinden wird, wenn der Ton der Posaune erklingt, ist die Übersetzung. Im Grunde ist das ein Schofarhorn, was die Witterhörner, was geblasen wurde. Und wenn wir dieses Schofarhorn in einer Lautstärke hören, wird der Herr wiederkommen und wir werden mit ihm aufsteigen in den Himmel. Die Gräber werden sich öffnen, von den Menschen, die im Glauben waren und vorher gestorben sind. Und auch die Körper werden mit Jesus aufsteigen. Und dann wird man erkennen, wer echt im Glauben ist. Denn wer nicht echt im Glauben ist, wird noch sitzen. Hier auf Erden wird sagen, oh, habe ich was verpasst. Das beschäftigt mich immer wieder. Deshalb ist die Echtheit des Glaubens wichtig, nicht nur nach außen hin, sie muss nach innen sein. Und wenn sie nach innen ist, dann sind wir mit dem Herrn verbunden und werden mit ihm aufsteigen. Es ist schwer verständlich für Menschen, die auch jung im Glauben sind, aber die Entrückung wird stattfinden. Und nach dieser Entrückung wird noch eine viel schlimmere Zeit kommen, denn dann beginnt die Trübsalzeit. Und dann sind nämlich die Menschen gefordert, die dann auch noch zum Herrn kommen können, bis Jesus dann endgültig wiederkommt. Darüber müssen wir uns mal noch in einer gesonderten Predigt unterhalten. Aber das ist wichtig für uns, dass wir den Tiefgang des Glaubens eben an uns selbst spüren. Und da bitte ich, da möge sich jeder selbst prüfen. Halleluja. Der Vers 5 enthält zwei Edelsteine, Conny. Und liest du bitte den Vers 5 vom Kapitel 5 aus dem Römerbrief?
Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Der Heilige Geist hat uns die Liebe Gottes gegeben. Die hat uns sichtbar gemacht. Aber fangen wir einfach mal an. Hier werden keine Stufen des Glaubens aufgezählt. Es ist kein Aneinanderreihen von Dingen, die hier aufgezählt werden, sondern es ist eine Entfaltung des Glaubens, die hier aufgeführt wird. Das sind die Dinge, die durch den Glauben entstehen. Und ich komme noch mal auf den Ring, den der Vater dem verlorenen Sohn, verlorene Tochter, gibt es natürlich auch, an den Finger steckt. Jeder hat einen Ring von ihm bekommen, wo die 8 Edelsteine drin sind, bei seiner Errettung. Als er gesagt hat, ja Herr, ich will. Als Jesus angeklopft hat und wir gesagt haben, ich will zu den Gläubigen gehören. Ich will Kind Gottes werden. Ich will ein neues Kleid haben. Wir sagen immer, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass dieser rote Wein uns weiß macht wie Schnee. Ja, das ist die Rechtfertigung, die da von uns immer ausgesprochen wird. Da sind wir gerecht geworden. Wir sind weiß wie Schnee, weil unsere Altlasten, wo sind die?
Im Meer des Vergessens.
Ans Kreuz genagelt und damit vergessen, ja, genau richtig. Der Schuldschein hängt am Kreuz von Golgatha. So einfach ist das. Und der ist auch da und der Teufel kann nicht wiederkommen und sagen, Etchepetsch, ich weiß noch was. Ja, dann guck doch mal ans Kreuz. da hängt er. Und ich weiß, dass er da hängt. Und ich weiß es auch, dass mir alles vergeben ist durch Jesus Christus, dass ich ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung bin, in weißen Kleidern laufe und den Ring der Versöhnung an der Hand habe, weil Gott mit mir Versöhnung ausgesprochen hat. Er ist derjenige, von ihm ist es gekommen. Ich darf es in Anspruch nehmen. Und die Gnade, die hier sichtbar wird, ist doch die, dass wir diese Entfaltung des Glaubens, die von Gott nicht enttäuscht wird, dass wir auf diese alle Hoffnung setzen. Das ist die Hoffnung, die wir auf den Glauben setzen, dass die Gnade in Kraft gesetzt wird. Und dieser hoffende Glaube, das ist die reiche Gabe Gottes. Und wenn wir Psalm 23, Vers 5 lesen, da heißt es, dass er uns überfließend eingeschenkt hat. Und das tut er auch. Das tut er einmal im täglichen Leben. Aber er schenkt uns auch den achten Edelstein ein, nämlich die Liebe Gottes. Und die wird ausgegossen in unsere Herzen. Und er schenkt uns diese Liebe überfließend ein in unsere Herzen. Einmal ist diese Liebe die Liebe, die Gott uns zeigt, dass er uns liebt. Aber dann gibt es auch uns als neue Schöpfung, die wir dann entdecken, wo wir stehen. Und dass wir durch unser Tun und Handeln dieser Liebe auch würdig sind. Dass wir unser Tun und Handeln ändern, dass uns plötzlich klar werden, wir sind eine neue Schöpfung und dass ab da unser Tun und Handeln in eine andere Richtung geht. Und wenn wir falsch abbiegen, heißt es im Alten Testament schon, dann werden wir hinter uns eine Stimme hören, das ist nicht der Weg, hier ist der Weg, den geh. Und diese Liebe, die gibt uns eine neue Luft zum Atmen, die gibt uns ein neues Bewusstsein, die gibt uns etwas, das die Gegenwart und die Hilfe Gottes uns zugesichert wird, dass wir sie in Anspruch nehmen. Und lass uns nochmal zurückblicken auf den zweiten Edelstein, den Zugang. Diesen Zugang zur Gnade, zum Thron der Gnade, den haben wir dann ganz versichert, wenn wir diesen Ring der Versöhnung am Finger haben. Und was kann uns Besseres passieren, als mit Gott an einem Strang zu ziehen? Das ist doch unser Leben in Christus Jesus. Abschließend möchte ich noch einen Vers lesen, der das auch wiederum ausdrückt und der uns einfach auch ermutigt, dann nicht einfach uns hinzusetzen und sagen, ich bin errettet, Gnade, 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 sondern der uns wirklich klar macht, wohin unser Leben geht. Und wenn wir Psalm 103, Vers 17 und 18 lesen, dann werden wir wissen, was wir tun müssen.
Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben.
Ja, das ist kurz gesagt, aber das ist genau das, was in der Bibel steht, was wir als Christ dann auch einhalten sollen. Und da gibt Paulus uns in den Briefen genügend Lehre dafür, weil er nämlich seine Schäflein in den Gemeinden, die er gegründet hat, auch damit versorgt und ihnen hilft und auch dahin ist, wenn es nicht ganz so gut läuft. Und das ist etwas, wo Gott immer wieder zur Seite steht, aber wir müssen unseren Part auch dazu beitragen. Halleluja. Kannst du im Matthäus das Glaubensbekenntnis aufschlagen? Ich würde es gerne aus der neuen, das Vater Unser, Entschuldigung, das Vater Unser im Matthäus. Ich würde es gerne aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Spontan. Wir haben ja Zeit, wir suchen es im Augenblick in der Bibel. Hast du es?
Muss ja in den Bergpredigten.
Bergpredigten ist es. Ich würde das gerne lesen und. Mhm.
Nee, also Neue Genfer. In der Luther finde ich es gleich.
Ja, in der Luther finde ich es gleich. Dann schlag die Luther auf. Ist doch auch gut. Das ist doch live.
Das ist doch keine. So, ich hab's.
Wie viel ist es?
6.
6?
9.
6 Vers 9. Ah ja. 6 Vers.
Ihr sollt so beten.
Ja, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war wichtig, wenn es auch ein bisschen gedauert hat. Wir haben es am Ende. Das ist spontan, so soll es ja auch sein, doch noch gefunden. Finde ich schön. Ich wollte diesen Text einfach, der so modern und dennoch richtig geschrieben ist, zum Ausdruck bringen. Am Ende möchte ich euch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Halleluja. Ich habe es ganz bewusst mit dir und du gesprochen, weil jeder sich jetzt angesprochen fühlt. Und denk darüber nach, der Ring der Versöhnung ist bei jedem am Finger, der sein Leben Jesus echt übergeben hat und weiß im Innersten, dass er ein Kind Gottes ist. Halleluja.
Amen.
Amen.